Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
So, erstmal möchte ich mich bedanken, dass du letzte Woche gemütlich alleine die Folge aufgenommen hast und für deinen Input und noch mehr für die Lorbeeren. Erfolgreicher Geschäftsmann ist vielleicht ein bisschen auch was top. Aber ich nehme die Lorbeeren dankend an. Ja. Und jetzt habe ich einfach so reingestartet. Ich würde auch vielleicht einfach so weitermachen. Ich möchte heute, Fabian, einmal über, da hole ich ein bisschen aus, aber über die Like-Funktion bei X reden. Und dann möchte ich über AI und Jobs reden. Das sind so die zwei Themen, die ich irgendwie auf dem Herzen habe. Was beschäftigt dich? Was möchtest du heute mit reinnehmen?
Zum einen möchte ich über GPT-5 Codex reden und dann mal gucken, ob wir noch für ein anderes Thema Zeit haben. Sonst ja. Nehmen wir das mit in den nächsten Podcast.
Bei Codex muss ich sofort dran denken, dass also das erzählst du bestimmt gleich, aber dass du einfach mal kurz eine Webseite offline genommen hast. Beim Testen einfach für einen Kunden gearbeitet, einfach Website down.
Ja, oh Mann, das war die beste First Impression ever. Vielleicht starten wir einfach mit Codex,
ja,
wenn wir schon dabei sind.
Ja, ja, du hast es endlich getestet.
Ich habe, was heißt endlich, ist jetzt erst 6 Tage raus. Es gibt jetzt eine extra GPT-5-Version, GPT-5 Codex, und die ist optimiert auf Codex. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann musst du das jetzt auch mal testen. So, dann habe ich erst gedacht, wovon reden die denn alle, weil ich bin wirklich sehr verwirrt mit den Namen. Dann bin ich in ChatGPT gegangen, habe auf Codex geklickt und dann, da hast du immer noch dieses ChatGPT-Codex, jetzt mit einer neuen Oberfläche. Aber da steht dann auch ganz klar, get started with Codex CLI. Also die bewerben schon, dass eigentlich Codex CLI das Beste ist. Es gibt dieses GPT-5 Codex aber auch in Cursor und das wird auch mitbeworben. Also zwischen Cursor und OpenAI ist jetzt echt ein engeres Bond entstanden. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, dann nimmst du Codex CLI. Und ja, meine First Impression war nicht so gut, weil ich habe mit Codex, erstmal habe ich /init gemacht, das ist wie bei Claude. Bei Claude wird ja dann die Claude.md erstellt, die Informationen über das Projekt gibt. Die gibt es auch schon, aber Codex ist natürlich nicht kompatibel mit der Claude.md, weil man muss ja eine eigene Suppe kochen. Und OpenAI hat da die Agents.md. Um fair zu sein, ich glaube, die Agents.md wird auch von den ganzen Open-Source-Lösungen genutzt, so dass die eigentlich universeller ist als die Claude.md, aber Anthropic will da eine eigene Suppe kochen. Und ich habe erstmal diese Agents.md erstellen lassen und danach haben wir einfach losgelegt und an einem Plugin gearbeitet, was ich für einen Kunden entwickle. Und ich arbeite da mit Claude schon länger dran, also es ist eine bestehende Codebase. Und ja, der erste Edit, den der gute Codex gemacht hat, war dann leider so, dass ein 500er Error auf die Live-Umgebung kam. Was auch mein Fehler war, weil ich habe direkt zu live gepusht, weil unsere Stage aktuell veraltet ist. Das war natürlich auch meine Schuld, aber ich hatte das mit Claude schon ewig nicht mehr. Aber ja, dann gucke ich auf mein Bildschirm, 500 Error. Ich denke mir, oh nee. Ja, und dann 3 Minuten war die Seite natürlich wieder online. Ich bin schnell, aber es war schon ärgerlich. Und sonst, was mich ein bisschen stört, ist, du siehst die Edits nicht gut. Also bei Claude, in Claude Code siehst du ja ganz, sehr gut, was er bearbeitet und wie er das bearbeitet. Ich weiß nicht, ob das auf Mac besser ist, aber bei Codex meine ich. Bei PowerShell, Windows, da siehst du leider nur, wie er die Befehle ausführt und du hast kein Markup, du siehst nicht, was rausgenommen wurde, was reingenommen wurde. Es ist wirklich, die Präsentation ist sehr schlecht und man verliert sehr, sehr schnell die Übersicht darüber, was er gerade wirklich macht. Das stört mich sehr.
Bei Claude ja deutlich besser, ja, weil da hast du ja die Option, also was heißt Option, aber da zeigt das ja in 2 Farben an. In einer Farbe, was nimmt er raus, in der anderen, was fügt er hinzu? Und dann sieht man ja sofort, was wurde in Summe verändert. Ne?
Genau, die Darstellung bei Claude Code ist deutlich besser und ich habe dadurch hat man das Gefühl, einfach mehr zu wissen, was gerade abgeht. Und sonst, mehr kann ich noch nicht sagen. Ich werde das noch intensiv testen und dann auf meinen Ex werde ich einen ausführlichen Post dazu schreiben und das mal mit Claude Code vergleichen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht begeistert, aber ich werde darauf auch nächste Woche nochmal eingehen hier, sonst bitte auch bei mir auf Ex gucken. Dann werde ich ausführlich einen Statement zu GPT-5 Codex geben, weil ich höre sehr, sehr viel Gutes, muss man auch sagen.
Ja, und du musst dir dann aber ehrlicherweise auch mal Grog geben. Also bei Grog steht ja so ein bisschen im Raum, ob es vielleicht Grog Coder auch eine, wie soll ich es denn sagen, eine Kopie von Claude ist. Also ob man da vielleicht gerade gute Daten abfängt.
Das war bei Grog 4 Fast, nee, gar nicht, sondern bei einem neuen Grog-Modell, was gerade in Cursor
noch in der Testphase ist.
Genau.
Ja, genau.
Da war es so, dass das Modell behauptet, es sei von Anthropic und es sei Claude. Das liegt nahe, dass XAI massiv für Coding-Tasks trainiert auf Anthropic, was ja auch Sinn macht, wenn es das stärkste Modell ist.
Genau, aber das heißt, perspektivisch solltest du das auch dir nochmal dann definitiv angucken, weil was wir jetzt ja schon sagen, also zum einen gerade bei Codex gibt es sehr viel gutes Feedback, gab es zu Grog jetzt ja auch schon und jetzt steht ja das neue Modell noch in der Timeline. Aber wir haben halt eine ganz andere Preisstruktur. Also die ist ja auf einem ganz, ganz anderen Level, im positiven Sinne. Und gut, bei den Codex muss ich gestehen, weiß ich gerade nicht, aber bei Grog auf jeden Fall. Und wenn das so bestehen bleibt, dann könnten jetzt ja zumindest alle, die sagen, ey, das ist jetzt für mich nicht das super berufliche Ding, ich mache es vielleicht just for fun oder ich mache es auch ein bisschen beruflich, aber Coden ist bei mir eher sekundär, ich habe einen anderen primären Auftrag oder so. Für die wäre es dann ja schon interessant zu sagen, ich nehme jetzt hier nicht die High-End-Variante für den High-End-Preis, sondern ich nehme gute Mittelklasse, ja.
Also ich nehme, bei ChatGPT, du kannst über dein ChatGPT-Abo kannst du Codex nutzen. Da ist eine Nutzung inkludiert. Die genauen Limits weiß man mal wieder nicht. Da ist OpenAI sehr intransparent. Die sagen, eine Reihe von Coding-Sessions pro Woche kannst du damit machen. Und mit dem Pro-Plan kannst du die ganze Woche durchcoden. Das ist die Aussage. Und Business Accounts können, also ich gehe davon aus, dass sind Team und Enterprise sind damit gemeint, die können noch additional Credits kaufen, also noch zusätzliche Credits kaufen. Da sind wir ja sowieso von ausgegangen, dass sie das langsam inkludieren und da sehen wir jetzt das erste Mal, dass OpenAI Usage-Based Pricing anwendet, erstmal nur auf Geschäftskunden und für die Codex-Nutzung.
Da muss ich übrigens sagen, also wo wir jetzt gerade mal so bei der wirtschaftlichen Perspektive sind aus den einzelnen Unternehmen, da macht das Anthropic ultra schlau, weil ich habe ja auch diesen Pro-Plan, es gibt ja drei, glaube ich, ne? Es gibt ja, es gibt Pro, wie heißen die drei Pläne bei?
Also Pro, das sind $20, dann gibt es ja. Max Pro für $90 und dann gibt es Max $180. Das ist beides Max, nur es gibt einmal $90 und einmal $180.
Mit mehr Usage. Ja, genau. Und die haben das halt ganz smart gelöst, weil das Usage ist nicht auf dem Monat, sondern es ist ja quasi stundenweise sozusagen. Und das Problem, was ich halt habe, ich kann nicht jetzt jeden Tag coden, also genug zu tun wäre, aber ich habe die Zeit dafür nicht. Und wenn ich dann aber mal code, dann mache ich auch irgendwie ein, zwei Sachen parallel oder dann halt recht viel und recht schnell, weil ich dann die Zeit nutzen will und dann sitze ich echt konzentriert einfach am Laptop. Und in der normalen Pro-Version hitte ich das Limit halt relativ schnell. Also nach so 1,5 Stunden habe ich das Limit halt gehittet und dann musst du teilweise irgendwie 1,5 Stunden warten, bevor du wieder die nächste Codezeile machen kannst. Und das fuckt natürlich immer übelst ab, wenn du nur so ein kleines Slotfenster hast. Und ich bin mir aber sicher, hätte ich jetzt den normalen Pro-Plan, den $20-Plan und würde das auf den Monat betrachten, dann würde das vielleicht sogar ausreichen. Oder so ein Zwischenplan. Vielleicht muss ich auch über die API gehen.
Genau, ich wollte gerade sagen,
den Max-Plan kündigen und mach die API-Version einfach.
Mach das mal, cancel mal und dann gucken wir einfach, wie viel das kostet.
Ich glaube, damit bin ich am Ende günstiger, weißt du, weil es dann nämlich, wenn ich dann mal viel code, dann haut es natürlich rein, aber auf dem Monat gesehen wird es wahrscheinlich deutlich besser sein. Ich wechsle das mal, das ist eine gute Idee, die, guck mal, wofür der Podcast so gut ist, ne?
Aber also du codest ja mit Sonnet, oder? Weil mit Opus ist Wahnsinn. Ja. Also Opus kannst du nicht über die API nutzen, wir sind sofort arm. Da hast du sofort $1,000 weg. Also Opus ist so geisteskrank teuer.
Nein, ich code überwiegend mit Sonnet, aber das ist schon mal ein guter Hinweis, dann werde ich Opus auch nicht versuchen. Ich aber sagen wollte ist, das ist halt ein wirklich smarter Schachzug von Dario gewesen, weil du damit Leute in einen höheren Plan lockst, als sie vielleicht wirklich real benötigten, was die verbrauchten Tokens auf den Monat gesehen angeht.
Erstens das und zweitens, du tust parallele Nutzung, tust du eindämmen. Das ist ja das, was du auch auf keinen Fall willst, dass Leute ihre Accounts sharen. Und das tust du damit massiv eindämmen.
Ja,
deswegen, Das macht schon Sinn.
Ja, ist also taktisch gewählt. Und ich würde ganz gerne, es sei denn, du willst noch was dazu sagen, aber ich würde jetzt sonst von Dario auch direkt mal auf das nächste Thema umschwenken. Also willst du noch was sagen?
Nee, ich war durch. Also nächste Woche gibt's mehr und auf mein Ex.
Weil Dario, ne, der, also das ist ja einer der CEOs, muss man sagen, die entwickeln ja AI mit Anthropic ja wirklich für den Menschen. Das ist deren oberstes Ziel und Dario adressiert ja auch immer ganz viele Sorgen, die er hat und ganz viele Herausforderungen, die auf die Menschheit zukommen. Und sein Lieblingsadressat ist der Jobmarkt, weil er ja wirklich jetzt ganz häufig schon gesagt hat, wir werden eine richtige Disruption erleben am Arbeitsmarkt. Ganz viele Menschen werden arbeitslos werden, ganz wenige werden super reich und ganz viele werden super arm. Das ist jetzt ja mal so überspitzt formuliert die Sorge, die er adressiert an eigentlich ja alle, die ihm irgendwie ein Stück weit zuhören oder seine Nachrichten lesen oder die Nachrichten von New York Times oder so lesen, weil die nehmen ja die Information natürlich auf und publizieren dann einen Artikel dazu. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten über die Diskussion in der kleinen AI-Bubble, in der wir sind, weil ich finde die Sorge natürlich berechtigt und ich finde es auch wichtig, dass wir irgendwie eine Lösung finden, wie wollen wir damit umgehen, wenn jetzt wirklich eine Arbeitslosenwelle kommen sollte. Also geht man dann doch Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, was irgendwie reicht zum Leben, aber vielmehr auch nicht irgendwie ermöglicht, oder werden sich vielleicht doch genügend neue Jobs etablieren, so dass alle irgendwie weiterhin arbeiten können und damit ihr Leben unterhalten bekommen? Oder muss man überhaupt arbeiten, um sein Leben zu unterhalten? Also die Frage ist so ein bisschen, wie entwickelt sich die Zukunft? Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe so diesen Eindruck, ich meine, das trifft mich jetzt ja perspektivisch auch, ich werde jetzt nochmal ein Studium ja wahrscheinlich dranhängen, hatten wir ja schon mal privat drüber gesprochen. Und wenn man nämlich jetzt vor dieser Wahl steht, okay, man möchte sich beruflich verändern, dann kommt so diese Frage auf, was macht man? Und vielen, gerade auch jungen Menschen, wird jetzt suggeriert, pass auf, es ist eigentlich, also du kannst eigentlich nichts mehr machen, weil alles, was du machst, wird irgendwann AI machen. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch lange noch eine wichtige Rolle spielen wird. Länger vielleicht auch, als man jetzt noch denkt oder schätzt. Es werden nur andere Sachen wichtig. Weißt du, es ist jetzt nicht mehr so wichtig, dass man karteikartenmäßig alles Wissen irgendwie auswendig lernt, sondern es wird halt viel wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen. Also wenn ich jetzt mal auf den menschlichen Körper publiziere, dann wird der Zahnarzt perspektivisch nicht mehr jeden Muskel im Körper lernen müssen. Weil wofür? So, welche Knochen und Muskulatur er im Fuß hat, ist grundsätzlich ja erstmal irrelevant, weil er sich ja um Zähne kümmert. Oder jede Nervenbahn lateinisch benennen können. So. Also das wird, glaube ich, nicht mehr so wichtig, dieses reine Auswendiglernen, aber er muss natürlich trotzdem Zusammenhänge verstehen und wenn ein Patient Schmerzen äußert oder so, muss er halt wissen, wo laufen die Nervenbahnen lang und von welchem Zahn könnten diese Schmerzen verursacht werden oder wo muss er aufpassen mit der lokalen Betäubung oder so. Also das Wissen muss ja bestehen bleiben, damit er sein Handwerk beherrscht, aber er muss das, um sein Handwerk zu beherrschen, benötigte Wissen ins Detail oder detaillierter lernen. Also weißt du was, also spezialisierter, das ist der richtige Begriff, glaube ich. Also ich glaube eher, wir werden eine Spezialisierung der Berufe erleben.
Okay, lass mich das mal aufgreifen. Da sind einige Punkte. Also erstmal, ich glaube, die Sorge ist durchaus berechtigt. Es gibt ja auch Stimmen in der Community, die sagen, nein, warum sollte das so sein? Bisher hat technischer Fortschritt immer für mehr Jobs gesorgt. Das ist auch richtig. Also das kannst du historisch nicht widerlegen. Aber ich glaube, das wird diesmal anders sein, weil wir das erste Mal haben wir eine Konkurrenz zu uns selbst. Das hatten wir nie. Bis jetzt, Maschinen waren nie eine Konkurrenz, sondern sie haben immer nur die Effizienz erhöht, wodurch der Wohlstand größer wurde, wodurch
naja, sie waren größer auch Konkurrenz.
Wurde. Ja, für einzelne Bereiche, aber Maschinen dadurch hast waren du mehr
früher Wohlstand. Auch Konkurrenz. Ja, ja.
Ja, ja, aber du hast aber auf lange Sicht hast du dadurch mehr Wohlstand erschaffen, was zu mehr Konsum geführt hat, zu einer besseren Wirtschaft und dadurch auch für mehr Jobs. Aber jetzt haben wir ein universales Werkzeug. Also ich glaube schon, dass es eine Zukunft gibt, in denen kaum noch kaum noch Jobs für Menschen verfügbar sind. Und wir müssen schon gucken, wie kann man damit umgehen. Also, weil, wer wird davon profitieren? Wirst du davon profitieren als Mediziner? Werde ich davon profitieren als Entwickler? Oder werden die Leute davon profitieren, die am Ende die Roboter kontrollieren und die am Ende die AI kontrollieren? Deswegen wird da ja so viel Geld reingeschmissen, weil man davon ausgeht, dass man mit diesen Technologien irgendwann eine riesige Marge machen kann und quasi die Welt beherrscht. So, also man müsste dann gucken, man muss
eine
dann,
sehr dystopische Zeichnung, wie du es gerade auch
ja, aber das ist ja so. Das
ja,
ist
aber so. Man, also
das ist ja,
aber das ist genau das, was ich meine, das ist dieser dystopische Blick.
Ja, aber lass mich doch erstmal ausführen.
Ja, das ist ja auch richtig. Also, okay, dann mach. Ich kann mir das nie alles merken, Fabian. Ich habe das Gefühl, du erzählst es gleich eine halbe Stunde.
Ja, mach ich auch.
Dachte ich, grätsch ich dazwischen. Aber genau, führ mal aus.
Ich liebe übrigens unsere Delay. Das macht mich total wahnsinnig. Aber gut, okay.
Ich freue mich schon aufs Schneiden.
Also, du hast mich voll rausgebracht. Also, warum da gerade so viel Kapital reinfließt und warum denen auch egal ist, dass wahrscheinlich 90% des Kapitals komplett kaputt geht, ist, weil die davon ausgehen, dass ein 500 Milliarden bewertetes OpenAI noch massiv undervalued ist, weil du damit am Ende irgendwann wahrscheinlich Multibillions pro Jahr verdienen kannst. So, das ist ja der Case. Man geht ja davon aus, dass das eine komplette Wirtschaft disruptieren wird und dass das zumindest die wohlhabenden Länder im First Place komplett verändern wird. Deswegen fließt da so viel Geld rein. Und das ist nicht irgendeine Dystopie, die ich mir ausdenke, sondern das ist gerade der Blick der Investoren. Und wie Philipp Westermeier immer so schön sagt, follow the money, okay? Und dann followen wir jetzt mal das Money. Und ich denke schon, dass das realistisch ist. Es muss nicht so sein. Es kann auch komplett anders gehen. Es kann auch sein, dass die Blase erst wieder platzt, dass das alles viel später kommt. Es kann sein, dass die Technologie vielleicht auch nicht hält, was sie verspricht, dass wir viel zu viel Hype gerade haben. Ist möglich. Ich gehe nicht davon aus, aber ist möglich. Und wenn das so kommen sollte und wir diese Dystopie haben, dann müssen wir Menschen schon erstmal gucken, was machen wir den ganzen Tag mit uns? Wir müssen uns neue Aufgaben suchen, sonst sitzen wir den ganzen Tag nur noch rum und drehen Däumchen. Dann muss man schon darüber nachdenken, wie man den Wohlstand irgendwie verteilt. Also das klingt natürlich sehr sozialistisch jetzt und ich bin da kein Freund von. Aber wenn wir wirklich die Situation hätten, dass wenige Unternehmen den ganzen Wohlstand auffressen, dadurch, dass sie die effizientesten Lösungen bringen mit AI und Robotik, dann, also sorry Alex, aber da muss man sich schon fragen, wie man damit umgeht, weil das ist natürlich kein gesundes Gleichgewicht. Das heißt, sowas wie ein Grundeinkommen ist ein realistischer Use Case dann. Aber wir Menschen müssen dann auch gucken, dass wir irgendwelche anderen humanitären vielleicht Aufgaben finden. Ich habe dafür auch keine Lösung. Sollte diese Dystopie eintreten, wäre das eine komplett andere Welt. So, jetzt aber mal ein bisschen kürzer gedacht. Ich verstehe, was du meinst. Also ich würde mich jetzt auch fragen, was mache ich jetzt, würde ich den Beruf wechseln? Ich habe letztens mit jemandem geredet, eine Anwältin, und sie überlegt gerade, ob sie ihr Studium weitermachen soll. Also nochmal eine Riege höher, nochmal mehr im Rechtsbereich lernen. Und sie wird sich aber dagegen entscheiden und wahrscheinlich ein MBA machen, weil sie auch davon ausgeht, dass Anwälte viel, viel schneller disruptiert werden als Unternehmer. Und das ist auch eine Überzeugung, die ich habe. Du siehst es bei Anwälten jetzt schon, die arbeiten großflächig in den USA schon mit Tools wie Harvey AI, weil Gesetzestexte sind halt einfach etwas, was sehr, sehr leicht, glaube ich, zu verstehen ist. Und da kannst du sehr schnell jetzt eine große Hilfe bilden. Wo haben wir gerade noch Bottlenecks bei AI, bei wirklicher Kreativität? Also beim Inventieren von Business Models, bei wirklich Action zeigen, bei wirklich jemanden mitnehmen, das sind Bottlenecks von AI. Deswegen, ich glaube, Unternehmer an sich haben es erstmal ganz gut, weil die können die Effizienz mitnehmen, die können AI für sich nutzen und können damit neue Produkte bauen. Ich glaube, das Beste, was du gerade werden kannst, Alex, ist Unternehmer.
Okay, also ich möchte auf viele Punkte eingehen, weil ich finde, und das ist nämlich genau das, was mich an dieser ganzen Diskussion stört. Also erstmal finde ich es witzig, eine Rechts-AI HW-AI zu nennen. Der Name passt ja perfekt, also erinnert mich an HW Spectre von Suits.
Sind auch schon mit 5 Millionen bewertet.
Aber
das ist schon beeindruckend.
Also das ist auch zum Beispiel ein Feld, da finde ich AI auch perfekt, weil es im besten Fall die Welt ein bisschen gerechter macht, weil auch in Deutschland ist ja ein Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und je mehr durch Algorithmen wirklich anhand des Gesetzestextes entschieden wird, umso eher die Chance, dass die Welt auch Gerichtsurteile fällt, sagen wir mal, die dem Gesetz ursprünglich mal entsprachen. Aber auch Obacht, ja, der Richter hat ja nicht umsonst einen kleinen Spielraum und kann entscheiden, wie er will, weil der Kontext gehört auch immer dazu. Aber dass man zumindest mal über die richtigen Sachen dann verhandelt und diskutiert, könnte vielleicht ein Gewinn sein, könnte aber auch dazu führen, dass einfach bei jeder der Meinung ist, er hatte immer recht, weil du kannst auch alles immer irgendwie auslegen und könnte dann in so einer Dauerklagewelle enden. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern du hattest eingangs von deinem Monolog hattest du gestartet damit, ob für dich und für mich sozusagen die Welt besser ist. Also für mich als Mediziner, in Klammern, ich bin ja kein Arzt, ne, aber jetzt mal die Medizinergeschichte mit reingenommen und für dich als Entwickler und Coder. Und ich glaube, dass zum einen für uns die Welt besser wird und aber auch für jeden anderen Menschen auf dieser Welt. Also das sieht man in deinem und auch in meinem Berufsfeld. Nehmen wir jetzt mal die Medizinerperspektive. Es gibt einfach immer noch Milliarden Menschen, die haben halt keinen Zugang zu guter Medizin. Also wir gucken ja immer sehr westlich auf die Welt und auch sehr aus, nicht über den Tellerrand hinaus, sondern so wie es jetzt in Deutschland oder in der westlichen Welt ist, ist es doch gefühlt überall. Aber es gibt halt auch einfach Milliarden Menschen, und auch in den Staaten, davon mal abgesehen, weil da Medizin teuer ist, die gehen halt einfach nicht zum Arzt oder können gar nicht zu einem Arzt gehen. Und dann eine gute AI-Lösung, die man im Portemonnaie mit sich rumträgt, damit man, weiß ich nicht, weiß, Wadenwickel sind gut gegen Fieber und es muss gar nicht immer das Medikament sein oder so. Das sind schon auch Sachen, wo ich sage, die sind hilfreich, ja, und die werden insofern die Medizin positiv verändern für alle Menschen, weil ich glaube, dass wir bessere Gesundheitsstandards weltweit erleben werden.
Ja.
Und wir werden das auch erleben im medizinischen Kontext. Und gleiches auch fürs Coding.
Darf ich einmal kurz reinstechen?
Ja, klar.
Das ist korrekt. Für den Verbraucher wird es besser. Aber wir reden aus der Perspektive des Typens, der gerade im Medizinsektor arbeitet. Das ist ein Unterschied.
Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und ich glaube, dass auch da sich das verbessert. Und weiß nicht, mein Lieblingsbeispiel ist ja Pflege. Ich verstehe nicht, warum in der Pflege die Dokumentation nicht AI automatisiert ist. Es reicht doch ein kleines Mikrofon, einfach am Kasak, dann gehe ich ins Patientenzimmer, ich unterhalte mich mit dem Patienten, es wird ein Transkript erstellt, ja, dann muss ich noch zwischendurch vielleicht Schlagwörter sagen, wie hier ist Ihr Medikament XYZ, nehmen Sie das mal bitte, ja, und dann, ja gut, Herr Müller, dass Sie das genommen haben, das wird alles dokumentiert, man könnte die Audioaufnahme speichern, ein Transkript erstellen und eine AI füllt anhand des Transkripts die komplette Pflegedokumentation durch. Man hat sich mit dem Patienten unterhalten, man hat gesagt, was man macht, es wird mitgeschnitten, danach kann sie zum nächsten Patienten gehen. Also effektiv steigern wir die Effizienz, könnten also entweder mehr Menschen behandeln, so wird es wahrscheinlich kommen, weil Unternehmertum, oder man sagt halt, man kann sich wieder mehr Zeit für die Menschen nehmen. Weil das ist ja das, was die Pfleger abfuckt. Die haben halt keine Zeit, die Leute wirklich zu pflegen. Aber also das, was sie mal gelernt haben und gerne machen möchten, können sie nicht machen, weil sie den ganzen Tag dokumentieren. Und aber deswegen wird sich Medizin auch positiv verändern.
100% bin ich auf deiner Seite, aber da reden wir von einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren. Wenn ich jetzt gerade aus der Ausbildung komme, dann muss ich einen Zeithorizont von über 40 Jahren haben. Und wenn wir jetzt zum Softwareentwickler kommen, da kannst du mir nicht erzählen, dass es für Softwareentwickler das besser macht. Zumindest nicht, wenn als Softwareentwickler dein Ziel ist, einen Job zu haben. Weil erstmal, keiner braucht mehr Junior-Softwareentwickler. Also niemand, der wirklich wirklich eine Smart Company aufbaut, braucht mehr Junior-Software-Entwickler. Das heißt, wir kriegen auch nicht mehr wirklich ausgebildeten Nachschub. Alle wollen nur noch Senioren. Und die geben diese Senioren dann quasi einfach ein Team voller Agents, mit denen die arbeiten. Und anscheinend funktioniert das ganz gut. Und wir sehen das überall. Wir sehen das in Corporate, wo massenweise Software-Entwickler rausgeschmissen wurden, in Start-ups. Wir sehen das auch, ganz stark auch auf dem Freelancer-Markt. Also, ich glaube, dieser ganze Offshore-Bereich aus Indien, Pakistan, Bangladesch und was weiß ich nicht alles auf Fiverr, die haben riesige Probleme. Guck dir mal die Fiverr-Aktie an. Das hat einen Grund,
ja.
Weil der Markt weiß genau, was abgeht. Und wenn du dir den Usage auf Fiverr anschaust, das geht auch alles runter. Und Softwareentwickler sind gerade der erste Beruf, der richtig disruptiert wird. Und wir werden das in anderen Bereichen auch noch mehr sehen.
Okay, pass auf. Weißt du, was mich jetzt an dieser Gesamtdiskussion so ein bisschen stört? Und das ist das, was, finde ich, bisher völlig außer Acht gelassen wird. Und das ist auch das, was in deiner Dystopie irgendwie in meinem Kopf nicht ganz zusammengeht. Weil jetzt sagen natürlich alle zu Recht, man schmeißt OpenAI Geld zu, als gäbe es keinen Morgen, weil man davon ausgeht und man denkt, perspektivisch werden die all den Wohlstand mehren und dann wird all dieser Wohlstand bei wenigen liegen. Aber wie soll denn eine Welt aussehen, in dem all der Wohlstand bei wenigen liegt und keiner mehr konsumiert? Weil unsere Welt und Wirtschaft beruht darauf, dass wir alle regelmäßig übermäßig mehr konsumieren, also mehr, als wir eigentlich wahrscheinlich bräuchten. Und wenn die Menschen aber nicht mehr konsumieren, weil sie kein Geld mehr haben zum Konsumieren, wird auch kein Wohlstand mehr geschaffen. Also wenn du jetzt nur noch Roboter hast und du hast nur noch 3, 4 Unternehmen, wo dann vielleicht 10 Leute sitzen und all diese 10 Leute haben alles Geld der Welt, dann können halt alle anderen Menschen nichts mehr kaufen, nichts mehr machen, nichts mehr unternehmen.
Fair point.
Leben in völliger Armut. Ja, genau. Und dann hätten die aber ja kein Geld mehr oder könnten mit dem Geld auch nichts mehr machen, weil es nichts mehr gibt, was noch entsteht oder geschaffen wird. Weißt du, was ich meine? Und
Geld wäre eigentlich damit auch komplett wertlos. Sofort.
Eigentlich, genau. Geld würde damit wertlos werden. Das fehlt mir so ein bisschen.
Nee, das ist ja vollkommen richtig. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann. Das würde halt nur zu einer komplett neuen Welt führen und man müsste ein anderes Konzept finden für Geld. Also das wäre tatsächlich ein Szenario, wo Kapitalismus, glaube ich, wirklich durchgespielt ist und wo man gucken muss, was man jetzt macht. Ich bin riesiger Kapitalismus-Fan, ich bin Unternehmer und ich liebe das Konzept, dass man für Leistung belohnt wird. Aber in dieser Endzeit, von der wir reden würden, das wäre ja nicht nur, dass das wirtschaftlich eine komplett andere Welt wäre. Wir wären gesellschaftlich komplett anders. Ob das besser oder schlechter ist, da kann man 3 Stunden noch eine Podcast-Folge drüber machen. Aber wir wären in einer komplett anderen Welt, wo man wahrscheinlich auch ein neues System anstatt den klassischen Kapitalismus finden müsste, einfach aus dem Grund, den du gerade sagst. Absolut. Aber worauf ja alle spekulieren, ist auf diese Zeit, glaube ich, vor der Endzeit, wo man einfach riesige Margen macht, ein riesiges Unternehmen ist und sich die Taschen voll machen kann, ne?
Das ist, glaube ich, so der definitiv. Endlich. Definitiv. Aber also weißt du, genau das ist der Punkt, wo es, finde ich, immer zu kurz gedacht wird. Also ich stimme dir ja zu. So, und ich finde, man muss einen schmalen Grad schaffen.
Du weißt, wo wir sind.
Ja, aber ich möchte jetzt einfach mal so die Stellung beziehen für alle Leute, die sich irgendwie halt auch noch am Jobmarkt irgendwie versuchen zu etablieren. Weil in der AI-Bubble, finde ich, gibt es für mich nur 2 Hardliner-Gruppen. Die eine Hardliner ist, AI wird uns alle Jobs wegnehmen, die wir haben. Die andere Hardline-Gruppe ist, AI kann, keine Ahnung, kann mir keinen Job wegnehmen, weil ist der Prompt nicht richtig gefolgt und ist dumm. Also das sind so diese 2 Lager, die man gefühlt hat. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen schade, dass das immer in so einer Extremvariante diskutiert wird und man dann am Ende des Tages immer nur sagt, pass auf, alle Jobs werden weggenommen, ist es egal, was du lernst, es ist alles nutzlos, musst du nicht mehr machen. Und ich finde, das suggeriert irgendwie einer Generation, uns und auch darunter, die wahnsinnige Herausforderungen haben, die sich unsere Elterngeneration gar nicht vorstellen können, mit was für Herausforderungen die gedanklich den ganzen Tag durch die Gegend laufen. Ja? Und das signalisiert, finde ich, ein falsches Signal, weil es implementiert, zu sagen, setz dich auf die Couch und mach gar nichts. Und das ist halt 100%ig
der falsche Weg. Das ist total falsch. Das ist total falsch, da hast du recht. Und ich habe natürlich jetzt die Dystopie-Fraktion Ne, das ist eigentlich, genau. Wenn man ehrlich ist, ist das die Pro-AI-Fraktion. Die habe ich gerade aufgenommen. Die sagt, AI wird wirklich die Welt so krass verändern, wie wir uns das alle in unseren Träumen vorstellen. Ob das jetzt Albträume sind oder positive, ist nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall, die Position habe ich jetzt eingenommen. Aber ich habe ja auch gesagt, es muss nicht so kommen. Wir können das wirklich nicht voraussehen. Und das ist nur eine Möglichkeit. Wir haben Alex, wirklich, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Woher sollen wir jetzt wissen, was in 50 Jahren ist?
Wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Das ist komplett geisteskrank. Und das ist die Herausforderung, die halt viele haben. Weil, ich meine, jetzt mal für mich gesprochen. So, ich werde mich spätestens in 3 Jahren neu orientieren beruflich. Und mein Plan ist es ja schon irgendwann nächsten Jahres zu machen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal Medizininformatik zu studieren. Also das ist der aktuelle Gang, den ich halt gehen möchte, weil Medizin bringe ich mit. IT interessiert mich ein bisschen, gute Symbiose, kann ich so ein Produktentwickler werden, kann im Bereich KI weiter tätig bleiben und, und. Also, long story short, eine gute Variante. Das Ding ist, diesen Weg jetzt zu gehen, zu sagen, was mache ich beruflich, dadurch, dass ich so tief in der AI-Bubble ja auch gefühlt drin bin, ja, fiel mir deshalb so schwer, weil ich dann ganz häufig auch dachte, mach demnächst AI, mach demnächst AI, mach demnächst AI. Und dann kam ich aber irgendwie persönlich zu dem Entschluss zu sagen, das ist zu kurzfristig gedacht, also auch zu kurzsichtig. Und das wird natürlich alles irgendwann mal perspektivisch von AI machen. Da bin ich auch von überzeugt. Also ich bin auch eher in der Dystopie-Variante. Die Frage ist halt nur, wird die Dystopie in einer Art Albtraum enden oder endet sie eher in einer Utopie, in der Menschen andere Wege finden, miteinander das gemeinschaftliche Leben zu gestalten.
Das ist das, was ich natürlich hoffe und worauf wir alle hoffen sollten. Und was auch durchaus möglich ist. Nur wir werden dann eine komplett andere Welt haben.
Genau. Und dann habe ich aber auf diesen Gedanken ganz häufig und ganz lange drauf rumgedacht. Und deswegen wollte ich ihn jetzt einfach mal spielen, weil mich interessiert, also auch interessiert, wie du darüber denkst. Weil ich glaube nämlich eher, wir werden die Utopie sozusagen erleben, in denen viele Jobs anders durchgeführt werden und wir, weiß nicht, jetzt mal auf die Pflege gesprochen, ganz viel Zeit haben, Menschen wertvoll zu pflegen, also auch menschlich zu pflegen, ja, weil diese ganzen Arbeiten drumherum, die Nerven von AI oder von KI übernommen werden. Und ich glaube, man ist jetzt gut daran beraten, zu sagen, es gibt eine Sache, in der bin ich gut oder die mache ich gerne. Letzteres ist wichtiger, ja, dass man sie gerne macht. Und sich darauf dann so richtig zu fokussieren, zu spezialisieren, also richtig gut in diesem Feld zu werden. Also, das sollte jetzt nicht unbedingt Python-Code sein, aber so allgemein im Leben betrachtet. Und ich glaube,
Python,
dass wir als
Menschen... Doch, Python-Code ist gut, weil Python ist die Sprache, die AI powert. Also damit bist du, glaube ich, auch ganz
gut. Ja, okay, dann ist die ganz gut. Und aber dann, also weißt du, dass du dich dann auf eine Sache so richtig hardcore fokussiert und der Ultraspezialist wirst, weil AI wird zumindest auf kurze Sicht immer noch Instanzen brauchen, in denen es lernt oder korrigiert wird oder kontrolliert wird. Und in dem mittel- und langfristigen Szenario der Utopie glaube ich, dass einfach weltweit der Wohlstand sich mehrt, also dass überall sauberes Wasser ist, überall eine gute medizinische Versorgung auf der Welt, überall schnelles Internet, außer wahrscheinlich in Deutschland, und sich dadurch dann halt eine positive Welt verändert. Ich meine, irgendwann kommt dann auch mal der Mars mit ins Spiel, also zumindest in meiner Vorstellung. Ich hoffe, dass wir das noch erleben. Und das führt dazu, dass kein Mensch dieser Welt auch abschätzen kann, was wirklich passiert. So, und jetzt den Kopf in den Sand stecken ist halt auf jeden Fall das Falsche. Und ich finde, wir müssten in der AI-Bubble auch mal weg von reiner Dystopie-Zeichnung. Also ich weiß nicht, wie du sie wahrnimmst, aber zu diesem Thema, und das war jetzt in den letzten Tagen meiner Timeline wieder rauf und runter, es gibt nur diese Dystopie im Sinne von AI wird uns alles aber wegnehmen.
Das ist Marketing. Das wird ja von Dario wird das zum Beispiel massiv gespielt. Sam Altman hat das auch gespielt. Das ist ja Marketing.
Ja, das alle ist, spielen das. Ne?
Also, man verkauft. Das ist übrigens eine sehr amerikanische Sache. Man verkauft immer das eigene Produkt als sehr gefährlich, weil dann muss es ja auch sehr gut sein und das Marketing. Das haben wir schon so oft gesehen. Aber trotzdem, ich finde, es ist eine realistische Vorstellung. Aber ob wir jetzt Dystopie oder Utopie bekommen, ich glaube, das können wir nicht absehen, Alex. Worauf ich gerne eingehen würde, ist, du hast gerade gesagt, AI wird kurzfristig immer Experten brauchen. von denen sie lernt. Und genau diesen Twist sehen wir gerade. xAI hat jetzt 500 Leute entlassen, das waren General AI Teacher, die haben, das waren zum großen Teil, glaube ich, gar nicht so gut bezahlte Clickworker, wie zum Beispiel bei einem Search AI und so auch beschäftigt sind. Und die wurden gefeuert. Dafür also, hat man...
Nur für alle einmal, also damit ist gemeint, da sitzt jemand am PC und sagt, das ist eine Katze.
Und genau.
Dann halt quasi drauf,
um der AI ja, das zu sagen, Katze, das ist eine Katze. Oder das ist eine gute Antwort auf Hallo, wie geht's dir und so weiter. Also das sind Leute, die labeln die Daten, aber ohne Expertenwissen, sondern einfach bei generellen Fragen. Und diese Leute wurden jetzt rausgeschmissen, 500 Stück bei xAI, und stattdessen hat man ein Stellenangebot geschaffen für Experten, für STEM-Experten, und gesagt, man möchte das jetzt verzehnfachen. Man möchte jetzt 10-mal mehr STEM-Experts für AI-Data-Labeling einstellen als AI-Teacher, weil man offensichtlich sieht, dass man diese General-Antworten mittlerweile, das ist jetzt die Hypothese von mir, sehr gut automatisieren kann, indem AI selbst die bewertet. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut möglich. Deswegen konnte man, glaube ich, 500 Leute rausschmeißen. Was jetzt wirklich noch wichtig ist, ist Wissen. Also Wissen, was nicht überall verfügbar ist. Das heißt, du brauchst Experten, die etwas bewerten, wirkliche Experten. Das heißt, wenn du jetzt gerade Experte bist, dann kannst du, glaube ich, dein Wissen sehr gut monetarisieren, glaube ich, weil bis jetzt ist es eigentlich noch nicht so, weil xAI bietet 40 bis 100 Dollar die Stunde. Und sorry, das ist ja gar nichts. Also das ist ja wirklich gar nichts. Aber ich glaube, OpenAI, Anthropic und Co. werden genau auch auf den Zug aufspringen, und wir werden da noch, ich glaube, wir werden schon sehen, dass wirklich richtig krasse Experten ähnlich viel verdienen wie AI-Researcher. Das heißt Millionen. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber
ja, hundertprozentig. Und der Punkt ist also ganz kurz, 40 bis 100 Dollar ist jetzt nicht so wenig, aber
doch,
man darf nicht vergessen, ja, für den allgemeinen Arbeitnehmer ist das nicht wenig, aber für einen Experten seines Faches ist das natürlich wenig.
Aber lebt mal in den USA.
Wenn man Zeiger anguckt, der Delay macht mich wahnsinnig, Fabian, warte ganz kurz. Wenn man sich die Stellenanzeige anguckt, dann sieht man, dass die Arbeitsbedingungen nicht die besten sind, ja, und das halt für jemanden, der Experte seines Faches ist, also der Spezialist, dafür ist dann halt 40 bis 100 Dollar ehrlicherweise nichts, und da kommen auch noch die ganzen Abgaben und Lebenshaltungskosten und Co. Und wenn ich Professor Doktor oder Doktor Doktor bin für irgendein Gebiet, dann gehe ich halt nicht hin und stehe für 100 Euro die Stunde mich bei xAI an die Schlange und bewerte Daten. Also das wird halt nicht passieren.
Genau, 100% richtig ausgeführt. Natürlich für, sagen wir jetzt mal, nee, ich gebe lieber kein Beispiel, aber für den Ultranormalo in den USA ist, glaube ich, 40 US-Dollar auch ein sehr gut, leicht überdurchschnittlicher Stundenlohn. Aber ja, wir reden hier von hoch ausgebildeten Leuten mit sehr wertvollem Wissen. Und ja, ich glaube, die werden auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Was die aber auch machen, und da muss man auch ehrlich sein, die disruptieren sich selber, ne? Die geben ihr eigenes Wissen weg, damit das in AI-Modelle kommt und dann public ist. Und
die werden nicht dann ganz.
Ja, doch. Also natürlich nicht eins zu eins immer abrufbar, aber schon. Also die geben ihr Wissen weiter an eine Technologie, die am Ende frei verfügbar ist, und dadurch werden Experten langfristig natürlich an Relevanz verlieren.
Ja, richtig.
Das ist auf jeden Fall ein Fall. Aber ja, ich glaube, wenn du wirklich eine Koryphäe in deinem Fach bist, wenn du wirklich ein Experte bist, dann hast du, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zeit auf den Zeithorizont 4 bis 5 Jahre erstmal vor dir und kannst dein Wissen vielleicht besser monetarisieren als vorher. Weil man muss ja auch ehrlich sein, es gibt ja auch sehr, sehr viele Wissenschaftler in Bereichen, wo du einfach nicht viel Geld verdienst. Ne? Es ist ja nicht so, dass du nur, weil du sehr, sehr hoch gebildet bist und sehr viel Wissen hast, ein super Researcher bist, dass du dann das sehr, sehr gut monetarisieren kannst. Es gibt ja deutlich unterfinanzierte Bereiche, und da ist es, glaube ich, auch sehr interessant. Also ja, das werden wir, glaube ich, immer mehr sehen. Ich denke, OpenAI, Anthropic und Co. werden das auch verstehen. Und ich bin da gespannt.
Ich auch. Jetzt habe ich gerade mal auf die Uhr geguckt, Fabian. Mein nächster Take Ja, also Like-Button bei X, der klingt jetzt erstmal ganz kurz, aber daraus entsteht wahrscheinlich eine ewig lange Diskussion, weil ich ein größeres Fass aufmachen will.
Hast du keine Zeit mehr?
Hab ich, aber dann wird es ein ultralanger Podcast. Ja, komm, Podcast.
Wir machen jetzt mal wieder einen ultralangen Podcast. Mach.
Pass auf. X, ja, also der gute Nikita Bier, der hat ja jetzt gesagt, pass auf, wer seine Posts selber liked, der fliegt halt raus. Also gedanklich aus der Reichweite, ja. Irgendwie hat gesagt, glaube ich, 50% weniger Reichweite.
Hat er das so gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, ja. 50% Reputation-Verlust. Ich glaube, ja, das ist nur eine Metrik, Metrik für Reichweite. Auf jeden Fall ist es negativ, ja.
Und macht sich bemerkbar. Ja. So, definitiv. Also für mich macht es sich bemerkbar bei sowohl Kommentaren als auch eigene Posts. Ich habe vorher meine Sachen auch selber geliked und ich hatte stellenweise wirklich sehr gute Reichweiten. Also ja auch pro irgendwie Kommentar irgendwie mal so 3.500, 4.000 oder so. Das ist bei 600 Followern eine gute Reichweite. Und die habe ich gar nicht mehr. Im Gegenteil, wenn ich jetzt was absetze, dann bin ich manchmal irgendwo so bei 100, 120 oder so auf 2-3 Tage verteilt. Also weißt du, ich hab vorher das 30-fache gemacht in wenigen Stunden. Also die Reichweite ist jetzt massiv eingebrochen und ich frage mich so ein bisschen, ob das dadurch entsteht, dass ich meine ganzen anderen alten Beiträge ja noch selber geliked habe und der neue Algorithmus das als negativ bewertet, weil nicht nur zukünftige, sondern auch vergangene Beiträge bewertet werden. Da will ich aber auch gar nicht groß drauf hinaus, also das ist nur der Einstieg sozusagen ins Thema, weil ich finde, und das ist ein gutes Beispiel daran, das ist ja Wissen, was vorher verfügbar war, dass der Algorithmus das ganz toll findet, wenn du deinen Beitrag selber likest und deinen Beitrag selber kommentierst oder auch noch selber repostest, weil es ging vorher nur um Interaktion. Fand ich schon immer affig, ist bei nahezu allen Plattformen so, kommt sich immer dumm vor, aber es funktioniert für den Algorithmus. Und weil es funktioniert, werden Menschen immer diesen Weg wählen und es halt ausprobieren und ausnutzen. Und das hatte so rückblickend betrachtet für mich nochmal ziemlich plakativ dargestellt, wieso ich so ein Gegner bin von so vielen Regeln und Gesetzen. Weil am Ende des Tages führt jede Vorschrift, jeder Gesetzestext, jede Zeile in irgendeinem Regelwerk nur dazu, dass der standardnormale Mensch, Bürger, Probleme hat, sich im Alltag irgendwie durchzuwurschteln, weil man so sehr, ich sag mal, eingedrückt wird. Und es wird aber immer Menschen geben, die finden dann eine Lücke, das System auszunutzen oder auszutricksen und werden dann daraufhin ein Geschäftsmodell etablieren und gewinnen einen Vorsprung gegenüber anderen Menschen oder anderen Mitbewerbern, aber nicht, weil sie besser sind, sondern einfach nur, weil sie besser das Regelwerk umgehen können. Ja. Und das nervt mich irgendwie so ein bisschen, dass also gefühlt dieser Zusammenhang nicht da ist, sondern der Ruf, und das merken wir jetzt bei AI ja, finde ich, ganz stark, der Ruf nach immer mehr Regularien kommt. Und ne, da brauchen wir Vorschriften, das müssen wir verbieten, das muss anders bewertet werden, das muss anders markiert werden und. Und ich finde immer, das trifft am Ende nur den kleinen Bürger, weil alle anderen größeren Fische im Teich holen sich halt einen Spezialisten, der einen Weg gefunden hat, das System zu umgehen. Und ja, hält sich am Ende nicht an die Regeln, ist dann der bessere Wettbewerber im Spiel, aber halt nicht, weil er das bessere Produkt hat.
So, um das einmal aufzudröseln, erstmal zu der X- und Like-Sache. Ich glaube, dass deine Reichweite so eingebrochen ist, kann tatsächlich daran liegen, dass du jetzt erstmal am Anfang 0 Likes hast. Vorher hattest du ja ein Like. Und wenn du ein Like hast, dann bist du schon mal besser als 70-80% der anderen Posts unter einem Post. Ne, das hat dir also wahrscheinlich wirklich real einen Boost gegeben. Ich würde trotz dieser Reputation-Tweet würde ich dir empfehlen, das trotzdem mal ausprobieren jetzt. Was passiert, wenn du jetzt likes? Kriegst du vielleicht wieder mehr Reichweite? Weil das muss ja nicht etwas sein, was sich ausschließt. Du kannst ja trotzdem diesen Boost dadurch bekommen, dass du ein Like hast und trotzdem 50% Reputation verlieren. Dann musst du abwägen, was ist dir wichtiger. ich glaube, in the long run wäre es dann nicht so schlau, jeden Post zu liken. Einmal das dazu. Zweitens, der offizielle X-Account hat, ich glaube, vor 2-3 Monaten noch gepostet, dass wenn du deinen eigenen Post likest, das ein Ausdruck von Selbstliebe ist. Also, da hat Nikita Bier wohl jetzt gedacht, nein, das stimmt nicht, das ist was Negatives. Da sage ich ganz klar, so wie du, warum jetzt eine Regel einführen, dann macht es doch weg. Also dann, warum kann ich überhaupt meinen eigenen Post liken? Also das ist ja dann wirklich Schwachsinn. Also, ja, come on. Und ja, das ganz große Thema, was du da ansprichst, bin ich bei dir. Wir haben sowohl in den USA als auch in Deutschland und ich glaube fast in jedem anderen Staat dieser Welt viel zu komplexes Gesetzbuch, was niemand versteht. Das ist ja der Grund, warum es sowas wie Anwälte überhaupt gibt. Und eigentlich,
oder Steuerberater.
Ja, eigentlich sollte es ja so sein, und auch ohne AI, eigentlich sollte es ja so sein, dass jeder Bürger sich alleine verteidigen kann, dass jeder Bürger sich vor Gericht selbst vertreten kann und für seine Rechte einstehen kann, weil das Gesetzesbuch so simpel ist, dass das möglich ist. Das ist ja nicht der Fall. Nur deswegen gibt es ja sowas wie Steuerberater und Anwälte. Eigentlich sollte es die gar nicht geben in einer perfekten Welt. Und ja, da bin ich bei dir und sehe ich zu 100% wie du. Am Ende dann, du siehst das, wenn sich große Konzerne verteidigen oder generell, wenn sich reiche Menschen verteidigen, die kommen dann mit einer Armee von 120 Top-Anwälten und dann du mit deinem Gossenanwalt, den du da in dein Dorf getroffen hast, versuch dich mal dagegen durchzusetzen. Ist nicht möglich. Wir haben das auch gesehen. Das ist einer meiner Lieblingsfälle, die Google Earth Story. Ich habe dir da letztens von erzählt. Da Google Earth haben das Deutsche erfunden, wie so viel. Und die waren nur dann so dumm. Die haben den Algorithmus, haben die dann mal jemanden von Google gezeigt und Google hat das dreist gestohlen und daraus Google Earth gebaut. Da gab es einen Gerichtsprozess. Gibt's eine sehr sehr gute Netflix-Doku drüber, oder das wurde nachgespielt, Serie sagen wir mal, aber basierend auf der realen Geschichte. Und Google kam dann natürlich auch mit 200 hoch teuren Anwälten, die Google verteidigt haben, als wäre es um das Leben, und zu Not halt auch mal das Gesetz ausgedehnt haben. Und diese zwei deutschen Dudes, die konnten sich das halt nicht leisten. Ich glaube, die hatten auch ein Team, die hatten vielleicht 5, 6 gute Anwälte, aber gegen Google kommst du dann natürlich nicht ran. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ne? Es sollte ja eigentlich so sein, dass vor dem Gesetz keiner sich einen Vorteil erschleichen kann, sondern dass es wirklich um die Sache geht. Und deswegen, unsere Gesetze sind deutlich zu komplex.
Ja, und weißt du, was jetzt der Punkt ist? Und das ist das, was mich so faszinierend stört, weil, also wir beide sind zumindest der Meinung, die gleiche Erkenntnis zu haben. Ob das die richtige ist, kann jeder für sich selber bewerten. Ja, aber machen wir es jetzt mal einfach anhand des Beispiels, was du jetzt genannt hast, oder anhand von Steuern von mir aus, wo du halt sagst, also es ist ja offensichtlich, Recht haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Ja, also in einer anderen Welt hätten die Deutschen vielleicht Recht bekommen. Am Ende wäre es dann trotzdem nicht vermarktet gewesen, weil dazu sind wir Deutschen nicht in der Lage. Aber vielleicht hätten sie Recht bekommen und Google Maps würde es so nicht geben.
Nee, warte. Google Earth würde es trotzdem geben, weil der Prozess, der war erst vor ein paar Jahren. Und Google Maps auch. Aber die hätten Anspruch auf Lizenzgebühren oder Schadensersatz oder sowas. Multimilliarden.
Okay. Also hätten halt viel Geld bekommen.
Ja.
Und der Punkt ist, wird es halt nicht geben. Und so Unternehmen wie Google oder auch Privatpersonen oder andere Stiftungen oder ähnliches, die haben stellenweise eigene Anwaltskanzleien. Ja, also denen gehört einfach eine ganze Kanzlei mit allen Fachbereichen, die es zu Recht weltweit gibt. Und egal was passiert, die rufen da an und dann wird sich explizit und exklusiv nur um diese Person gekümmert. Und dass die sich das leisten, ist nicht das, was ich verurteile, weil sie nutzen halt nur das System aus. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Sie nutzen halt das System aus und je schwieriger und je komplizierter das System wird und je mehr Regeln ins System fließen, umso besser wird es den Menschen geben, die sich diese Anwaltskanzlei privat leisten können. Also denen kein Vorwurf. So, wäre ich jetzt Multimilliardär, würde ich das wahrscheinlich nicht anders machen. Aber ich verstehe dann nicht, wieso die Leute, die eigentlich sich selbst geißeln, indem sie rufen Gesetze, Regeln, Vorschriften, Verbote. Warum geißeln sich die Menschen immer selber mit diesen Rufen danach? Weil die einzigen, die darunter leiden, sind die, die das System nicht ausnutzen können, weil sie kein Geld haben für eine Anwaltskanzlei. Und die machen denen das Leben, also den anderen das Leben leichter. Also, weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt auch schon wieder so sozialistisch und antireich und bla, das will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Ich will damit einfach nur sagen, wir müssen mal aufhören zu denken, wir können allen Menschen auf dieser Welt vorschreiben, wie sie zu leben haben.
Ist korrekt, ist korrekt.
Okay, vielen Dank.
Natürlich, nee, es gibt natürlich bestimmte Sachen, die irgendwo reguliert werden müssen. Aber ja, es ist deutlich zu viel Bürokratie. Und ganz, ganz viel davon ist, wie du schon suggerierst, ja auch nicht wirklich etwas, was faktisch irgendetwas bringt. Also es gibt ja so viele Gesetze gegen die US-Tech-Unternehmen und alles, aber was davon hat wirklich irgendetwas gebracht? Weißt du, wie ich meine? Also das ist, am Ende ist nichts. Das alles so, weil die finden immer einen Weg darum rum. Und das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch deren Aufgabe. Wenn jetzt die EU ein Gesetz macht, was Google dies und das verbietet, natürlich. Das erste, Google macht sofort ein Meeting und sucht einen Weg darum rum. Würde ich auch machen. Ich will das gar nicht angreifen. Aber ja, am Ende
tut wahrscheinlich
leidet dann der kleine Competitor von Google. Der leidet darunter, weil er dieses scheiß Gesetz auch einhalten muss. Ja.
Ja, oder halt gar nicht erst anfängt, weil der halt sagt, ey, ich kann mich diesem Regelwerk gar nicht stellen, ich weiß nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll und fängt halt deswegen gar nicht erst mit an. Und deswegen führen zu viele Vorschriften, ja, du hast gerade die EU mit reingenommen, zu viele EU-Gesetze gegen Google führen dazu, dass Google ein Monopolist wird, weil der sich in diesem Dschungel schon gut auskennt, etabliert und platziert ist und Kleine gar nicht erst groß anfangen können. Und wenn sie anfangen, kann Google die leicht platt machen, weil die Chance, dass du einen Fehler machst und irgendein Gesetz nicht gelesen hast und wo du dann gegen verstößt und Google dir einfach dann ein Anwaltsschreiben schicken lässt, die Chance ist halt hoch. So, und mit jedem weiteren Buchstaben in irgendeinem Gesetzesbuch werden die bestehenden Marktplayer an Marktmacht gewinnen. Ja, also der Kapitalist, der will keine freien Märkte, der will am Ende vor allem Monopole. Und die 100%. Kriegt er auch durch diesen Weg einfach geschaffen.
To be fair, es gibt ja einen Haufen Richtlinien, die nur ab einem bestimmten Marktanteil, also die dann auch wirklich nur für Google im Search-Markt, das sollte man auch bedenken. Aber ja.
Es war jetzt ja auch nur ein Beispiel, das lässt sich ja auf alle Bereiche richtig. Des Lebens übertragen. Fabian? Okay. Es scheint so, als hätte Fabian sich dazu entschieden, mitten in der spannenden Diskussion auszusteigen. Ich binde dann hier an der Stelle mal ab. Ich warte nämlich schon eine geraume Zeit und danke allen fürs Zuhören bis hierhin. Wünsche noch einen charmanten Tag. Lasst euch nicht ärgern und macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, ja, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch. Bis bald auf dem Kanapee.